Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wird es um das Thema Late Talker gehen und wir haben eine wundervolle Gästin zu Gast. Ich begrüße sie auch. Mein Name ist Lea Wedewart. Daniela Kock ist auch wieder mit dabei. Wir moderieren hier dieses Gespräch und sind ganz gespannt, was Rahel heute uns zu sagen hat. Sie ist Logopädin, hat Logopädie studiert und mit Kindern gearbeitet in der Logopädie und später aber dann auch einen Bachelor in Therapiewissenschaft und einen Master in Therapiewissenschaft und Gesundheitsforschung draufgesetzt. Selbst ist sie Mutter von zwei Kindern und kann wirklich gut verstehen, was es bedeutet, sich Sorgen zu machen als Mutter, auch wenn die Entwicklung eben nicht so voranschreitet, wie man sich das so denkt und auch wie das Kita-Leben so ja funktioniert. Sie war auch Lehrlogopädin in der Ausbildung von angehenden Logopädinnen und Logopäden und mittlerweile gibt sie eben Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, natürlich rund um das Thema Sprache, Sprachentwicklung, Sprachförderung, aber auch dialogisches Lesen und das Thema Late Talker und digitale Medien. Und heute wollen wir uns eben um das Thema Late Talker drehen und fragen dich direkt, was heißt das denn genau, Late Talker?
Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie.
Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Late Talker kommt natürlich aus dem Englischen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich alle übersetzen. Late, spät, Talker, Sprecher, also späte Sprecher. Und da stellt sich natürlich dann immer schon mal die Frage, was heißt denn jetzt spät? Also die Sprachentwicklung hat eine sehr, sehr große Variabilität. Also manche sind eben schon früher dran, manche sind später dran. Und da gibt es eine ganz, ganz große Spannbreite, die auch normal ist und wo man sich überhaupt keine Sorgen oder Gedanken machen muss. Also wenn jetzt irgendwie der Nachbarsjunge schon früher dran ist und man dann schon denkt, und meiner, der macht irgendwie trotzdem noch nicht Anstalten, jetzt Mama oder Papa oder sozusagen, dann ist das in vielen Fällen einfach ganz normale Variabilität. Und Late Talker heißt dann aber, dass die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht bestimmte Kriterien erfüllen. Also es gibt einen ganz klaren Zeitpunkt, wo man definieren kann, wann ein Kind ein Late Talker ist. Da ist vielleicht auch nochmal die Unterscheidung zwischen den Begriffen Meilenstein und Grenzstein ganz wichtig. Soll ich da noch was zu sagen? Ja. Also Meilenstein ist ja etwas, das die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht haben, durchschnittlich. Aber der Durchschnitt ist natürlich, da gibt es dann auch viele, die sind schon weiter und manche, die sind eben noch nicht so weit. Aber 50% haben das dann eben schon erreicht. Und davon zu unterscheiden ist der Grenzstein. Das bedeutet, dass 90% der Kinder zu diesem Zeitpunkt, in diesem Alter etwas erreicht haben, aber eben 10% noch nicht. Und das ist wirklich dann das Minimum. Und wenn die Kinder diesen Grenzstein nicht erreicht haben, dann sagt man, okay, wir unterstützen diese Kinder und weil sie möglicherweise nicht von alleine diesen Rückstand dann aufholen können. Also an sich ist Late Talker eine sprachliche Verzögerung. Es ist noch keine Diagnose, also sowas wie eine Sprachstörung. Aber es ist ein erhöhtes Risiko dafür, später eine Sprachentwicklungsstörung zu entwickeln. Sagen wir mal so.
Und was kann man da so eine Unterscheidung treffen zwischen, also was unterscheidet jetzt genau die Late Talker von denen, die eine Sprachentwicklungsstörung haben?
Ja. Also von der Sprachentwicklungsstörung spricht man prinzipiell erst oder man kann erst mit 3 Jahren, also mit dem 3. Geburtstag, per Definition und per Tests rausfinden, ob ein Kind eine Sprachentwicklungsstörung hat. Mhm. Also davor spricht man einfach noch nicht von einer Störung. Und deswegen die Late Talker ist eigentlich auch eine relativ kleine zeitliche Spanne, die das betrifft, nämlich vom 2. bis zum 3. Geburtstag. Also das ist die Zeit, wo man sagt, das Kind ist möglicherweise ein Late Talker. Und es kann natürlich sein, dass ein Kind jetzt älter ist als 3 Jahre und trotzdem noch Late-Talker-Symptome hat. Also immer noch einen sehr geringen Wortschatz, noch nicht die Wörter miteinander kombiniert und so weiter. Aber das ist dann eben, dann wäre es auf jeden Fall schon eine Sprachentwicklungsstörung, weil wir da mit 3 Jahren ja schon viel, viel mehr erwarten würden. Also mit 3 Jahren würden wir erwarten, dass das Kind, dass die Grammatik ist in Grundzügen ausgereift mit 3 Jahren. Da sprechen die Kinder normalerweise auch schon Nebensätze und so weiter. Und wenn dann die Kinder Schwierigkeiten haben, einzelne Wörter zu produzieren, dann ist das auf jeden Fall dann schon als Störung einzusortieren.
Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel 5 Jahre alt ist und also gut wie nicht spricht, dann kann man da auf jeden Fall sagen, das ist kein Late Talker.
Nee, das ist dann eine Sprachentwicklungsstörung, genau. Mhm. Also bei Late Talker ist vielleicht nochmal wichtig, was die Kriterien sind, die einen Late Talker ausmachen. Mhm. Das ist auch ganz genau festgelegt. Also das denke ich mir jetzt nicht irgendwie aus, sondern das ist durch Studien untermauert, natürlich international. Man sieht, dass es auch in unterschiedlichen Sprachen da sehr ähnlich ist. Also ist ja nicht immer der Fall, aber das ja ist jetzt im Englischsprachigen zum Beispiel genauso wie im deutschsprachigen Raum. Und man guckt sich an mit 24 Monaten, also 2. Geburtstag des Kindes, wie viele Wörter spricht das Kind. Und wenn das Kind dann weniger als 50 Wörter spricht und oder keine Wörter miteinander kombiniert, dann spricht man davon, dass es ein Late Talker ist. Also es reicht, wenn eine dieser beiden Bedingungen erfüllt ist. Mhm. Also muss nicht beides der Fall sein. Und dann gibt es natürlich aber auch Kinder, die diese Kriterien erfüllen, die aber noch zusätzliche Beeinträchtigungen haben. Also Autismus-Spektrum-Störung, Down-Syndrom, eine Hörstörung. Und all diese Sachen sind ausgeschlossen. Also ein Late-Talker hat wirklich eine spezifische Verzögerung der Sprache und die anderen Bereiche sind eigentlich ganz normal entwickelt. Also das ist nochmal wichtig in der Unterscheidung, weil natürlich, wenn wir jetzt die Therapie uns angucken, man da auch ganz anders vorgehen würde. Also ein Kind mit selektivem Mutismus braucht eine andere Therapie als ein Late-Talker-Kind. So.
Okay, und was für Ursachen gibt es denn dafür, dass manche Kinder einfach solche Late-Talker
dann haben? Das ist die Frage, die immer kommt. Ja. Und ich glaube, was da vor allem dahinter steckt, also oft kommt die Frage von Eltern, und da schwingt so die Sorge mit, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Habe ich nicht genug mit den Kindern gesprochen? Oder habe ich zu viel mit den Kindern gesprochen? Oder habe ich das Falsche mit ihnen gesprochen? Oder habe ich was falsch gemacht? Und ich glaube, wenn wir an die Ursachen denken, ist erstmal das Wichtigste da, den Eltern zu sagen, es liegt nicht an euch. Mhm. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ja? Mhm. Also, dass ein Kind ein Late Talker ist, das liegt im Kind selber. Also es gibt immer eine genetische Prädisposition dafür, dass ein Kind ein Late Talker ist. Und bei den Ursachen, ich mache das auch immer, dass ich in Workshops mal in den Chat schreiben lasse. Was glaubt ihr? Was sind die Ursachen von Late Talker? Und dann kommen da die wildesten Sachen. Also natürlich so die Klassiker, Mehrsprachigkeit, Medienkonsum, die Eltern interagieren nicht richtig mit den Kindern und so weiter. Und dann aber auch letztens was, wo ich gedacht habe, oh Gott, das ist wirklich erschreckend, weil das Kind zu faul zum Sprechen ist. Oder weil das Kind nicht sprechen muss, weil man immer schon alles für das Kind tut. Und das sind so Denkmuster, die da manchmal noch drin sind und die sich natürlich auf das Kommunikationsverhalten und auf die Interaktion mit den Late-Talkern extrem hemmend auswirken. Also das ist, deswegen ist so wichtig, dass klar ist, dass es eine genetische Ursache gibt, weil dann werden nicht irgendwelche komischen Dinge gemacht, weil man denkt, das ist die Ursache und dabei ist es eigentlich gar nicht die Ursache.
Am Kind rumschrauben oder so, ne? Also so dieses defizitäre Bild oder, ne? Also, und das würde ja dann eher, genau, wie du sagtest, die Kommunikation hemmen und den Kindern eher vermitteln, hey, wenn ich in Kommunikation gehe, wird's eigentlich vielleicht schmerzhaft oder beschämend oder so. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich gar nicht günstig so, ne?
Ja, Ja, und das machen die Eltern, also wenn ich da kurz einhaken darf, das machen Eltern oder auch pädagogische Fachkräfte. Also man hat in Studien gesehen, dass das beide betrifft. Also man hatte erst die Eltern da mehr auf dem Schirm, aber auch die pädagogische Fachkräfte, die verändern ihr natürliches Interaktionsverhalten. Also eigentlich sind Eltern total gut drin, sich an das den Entwicklungsstand der Kinder anzupassen und ihnen, man spricht ja mal von der Zone der nächsten Entwicklung, also immer ein Stückchen mehr anzubieten als da, wo die Kinder gerade stehen. Und wenn aber ein Kind ein Late Talker ist, aus genetischen Gründen, wie wir es gerade schon hatten, dann verändert man was, weil man dem Kind auch helfen möchte. Und dann gibt es so zwei Arten zu helfen. Die einen, die dann das Kind wirklich überschütten und übertrieben gesagt, labern, ohne Punkt und Komma und denken, so viel hilft viel. Ja. Und dann natürlich auf einem sprachlichen Niveau, das viel zu hoch ist eventuell. Oder auch, wenn man überlegt, dass Kinder, um Wörter aus der Sprache rausfiltern zu können, eigentlich erstmal aus dem Sprachstrom erkennen müssen, fängt ein Wort an, wo hört ein Wort auf, wo ist eine Satzgrenze, eine Phrasengrenze. Und wenn jetzt hier ohne Punkt und Komma geredet wird, dann fällt es den Kindern noch viel schwerer. Und Late-Talker brauchen eben genau noch mehr als die Kinder, die keine Schwierigkeiten haben, dass man ihnen zeigt, wo fängt das Wort an und wo hört es auf. Indem man zum Beispiel das Wort noch stärker betont, indem man kleine Pausen vor dem Wort setzt. Und genau, das ist die eine Seite, dass man einfach zu viel macht. Und das andere ist, dass wenn ich mit jemandem kommuniziere und da kommt wenig zurück, dass ich dann mein eigenes Sprachangebot dementsprechend auch verringere. Also man hat da gesehen, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte auch weniger Fragen stellen, weniger offene Fragen stellen, mehr direktiv mit den Late-Talkern sprechen, auch weniger korrektives Feedback geben. Also korrektives Feedback, da steckt jetzt zwar Korrektur drin, aber das ist eigentlich so, dass das Kind gar nicht merkt, dass jetzt keine Korrektur stattfindet, sondern dass man das nochmal wiederholt, was das Kind sagt, aber auch nicht wie ein Papagei, sondern kommunikativ eingebettet und dann einfach nochmal auf die richtige Art und Weise, sodass das Kind das nochmal abgleichen kann mit dem, was es selber gesagt hat, ohne dass es sich jetzt korrigiert fühlt. Und das findet alles weniger teilweise statt, wenn man in diese Richtung geht. Also von daher, obwohl die Late-Talker so auf unser gutes Kommunikations- und Interaktionsverhalten angewiesen sind, also obwohl sie es besonders brauchen, kriegen sie sogar weniger. Also eigentlich doppelt blöd, sagen wir mal so.
Ja. Wenn du jetzt sagst, Late-Talker ab 2, kann man das meintest du ja, da müssen so bestimmte Grenzsteine dann schon erreicht sein. Und ab 3 kann man eine Sprachstörung im Grunde Sprachentwicklungsstörung. Ist es denn so, dass Late-Talker müssen aber nicht gezwungenermaßen in eine Sprachentwicklungsstörung rutschen, sondern das kann auch, was passiert denn dann? Also verschwindet es dann, wenn du sagst, es ist genetisch, entwickelt es sich dann später oder wie kann ich mir das vorstellen? Also da bin ich gerade noch so ein bisschen, merke ich, am Überlegen, okay, wie ist denn der Übergang?
Ja, genau. Also nicht jedes Late-Talker-Kind entwickelt eine Sprachentwicklungsstörung. Ja? Und aber die Late-Talker haben eben ein erhöhtes Risiko. Dieses Risiko ist 20-fach erhöht tatsächlich. Also es ist schon relevant groß. Man kann es sich ungefähr Drittel vorstellen. Also ein Drittel der Late-Talker, die holen das von alleine auf. Ja, also die brauchen einfach tatsächlich ein bisschen länger, bis dann so der Knoten platzt und sie dann irgendwann tatsächlich anfangen. Und man denkt, ach, guck mal, das Abwarten hat sich doch gelohnt, dass wir nichts getan haben. Das funktioniert trotzdem. Mhm. Ja. Und das ist der beste Fall. Und dann gibt's aber eben 2 Drittel der Kinder, bei denen das nicht der Fall ist. Also ein weiteres Drittel, das behält weiter eine sprachliche Schwäche. Es verschiebt sich möglicherweise der Fokus, dass irgendwann zwar der Wortschatz vielleicht so passt, aber grammatisch ist es schwierig. Also die Kinder, die schneiden in Tests oftmals noch so im Normbereich ab, aber eher an der unteren Grenze. Und man sieht, je mehr Anforderungen kommen, also zum Beispiel in der Schule, wenn dann Lesen und Schreiben dazu kommt, Erzählfähigkeit dazu kommt, dass dann plötzlich wieder was schwierig wird. Und ein weiteres Drittel, das hat wirklich mit 3 Jahren dann eben eine Sprachentwicklungsstörung. Mhm. Also von daher, wenn man sich die gesamte Gruppe anschaut, 1/3 holt auf, 2/3 brauchen unsere Unterstützung, holen nicht von alleine auf. Und deswegen, ja, finde ich auch dieses, ja, wir warten mal, wir gucken, ob was kommt, wirklich, gefährlich eigentlich, weil wir die Chance der Prävention verpassen in dem Moment. Also wir probieren dann, also oft kommen dann die Kinder in die Logopädie, so am besten kurz vor der Schule oder so. Und dann, okay, und jetzt sollen wir noch alles aufholen, damit das Kind fit gemacht wird für die Schule. Und da wird dann nicht bedacht, dass natürlich zum einen die Schere immer größer wird. Also wenn man sich das Kind anschaut, das sprachliche Probleme hat, und das ist dann irgendwie, hat so eine Entwicklung, eher langsam. Und die anderen Kinder, die werden immer schneller. Dann wird das ganz schwierig für das Kind, das aufzuholen. Und man sieht auch in Studien, dass die Kinder weniger Therapiesitzungen brauchen, wenn man schon frühzeitig startet. Ja. Dass man eher so eine Entwicklung anstupsen kann und dann läuft das wieder weiter. Also da ist so eine Intervalltherapie eigentlich das Optimale, dass man anstupst. Dann geht das Kind wieder in Therapiepause, darf sich alleine weiterentwickeln. Man schaut zu einem gewissen Zeitpunkt wieder drauf und guckt, braucht es nochmal einen Stupser oder braucht es das nicht? Und das ist viel, viel unstressiger für die ganzen Familien, als dass man dann plötzlich unter Druck dieses, oh Gott, das Kind muss für die Schule das alles hinkriegen, dann noch nachholen möchte.
Ja, klar. Und wenn das jetzt so wichtig ist, dass wir das früh erkennen, wie können das dann jetzt Fachkräfte oder auch Eltern dann, also was gibt's da irgendwie so bestimmte Zeichen, die man da wahrnehmen kann? Du sprachst auch von den Grenzsteinen, also gibt's da, was sind denn so diese Anhaltspunkte?
Ja, also man kann auf jeden Fall ja mit 24 Monaten draufschauen, nach diesen Late-Talker-Kriterien, die ich gerade schon gesagt habe, also wie viele Wörter hat das Kind, sind das weniger als 50 Wörter? Hat es schon Wortkombinationen, also sowas wie Mama Arm, Tür zu, Ball da rein oder sowas? Ja, das wären Wortkombinationen. Oder hat das Kind das eben noch nicht? Das ist das, was man mit 2 Jahren gucken kann. Davor hat man ja schon auch manchmal so, das Kind ist jetzt vielleicht noch keine 2 Jahre, aber man denkt, weiß nicht, könnte sich schon entwickeln, dass das ein Late-Talker ist. Man kann dann zwar noch nicht diese Definition anwenden, aber man sieht gewisse Vorläuferfähigkeiten, die Kinder davor schon entwickeln. Also zum Beispiel den referenziellen Blickkontakt, dass sie, wenn ich jetzt einen Gegenstand habe, hier mein Glas zum Beispiel, dass ich den Gesprächspartner und das Glas, dass ich zwischen den beiden Objekten hin und her schwenken kann, also mich auf einen Gegenstand beziehe. Oder Symbolfähigkeit, dass ich jetzt einen Bauklotz habe oder jetzt hier in meine Maus zum Beispiel und dann brumm, 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 so tun kann, als wäre das ein Auto. Wörter sind letztendlich ja auch Symbole und da muss ich erstmal verstehen, dass irgendetwas als Symbol für etwas anderes stehen kann. Und da gibt es verschiedene oder eine wichtige Vorläuferfähigkeit, auch das Lallen. Das kennt ihr ja auch alle. Ba, 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 da, 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 da. Also mein jüngerer Sohn, der ist 8 Monate, der ist seit 2 Monaten ungefähr, so in dieser Lallphase. Da gibt es verschiedene Lallphasen und da ist die eine ganz besonders wichtig, das kanonische Lallen. Also gerade das, was ich gerade vorgemacht habe, ba, 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 ba. Und das sieht man schon, dass bei Kindern, die sprachliche Schwierigkeiten haben, oft dieses kanonische Lallen ein bisschen später kommt, weniger stark ausgeprägt ist. Auch das Zeigen, Zeigegeste mit dem Zeigefinger, das finde ich auch ganz spannend, dass das, wenn Kinder mit 12 Monaten zum Beispiel noch nicht mit dem Zeigefinger auf irgendetwas zeigen, dass die auch in der verbalen Sprachentwicklung oftmals später dran sind. Okay. Also die Late-Talker, die machen oftmals kompensatorisch mehr mit Gesten, was total super ist, weil Kommunikation ist immer das Wichtigste. Ja, und ich kann ja auch mit Mimik, Gestik kommunizieren. Aber obwohl sie das später mehr machen, sind sie auch da später dran. Also von daher sieht man schon vor dem 2. Geburtstag manchmal so ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann. Für die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern ist vor allem der zweite Geburtstag wichtig und die U7, die da stattfindet.
Ja, da wird ja genau das auch, ne? Da ist ja genau das Thema, glaube ich, auch, ne? Da wird man ja gefragt.
Ja, sollte da Thema sein. Es wird allerdings bei den Kinderärzten jetzt oftmals nicht ganz so genau drauf geschaut. Mhm. Also manchmal dann nur so dieses, dass die Eltern gefragt werden, ist denn sprachlich alles in Ordnung? Und dann sagen die, ja, ich denke schon. Und dann passt das, ja. Und da gibt's schon Möglichkeiten, wie man genauer draufschauen kann. Mhm. Also es gibt zum Beispiel kostenlose Elternfragebögen, die es auch in verschiedenen Muttersprachen oder Familiensprachen gibt, die man sich runterladen kann und wo man ankreuzen kann. Und die sind standardisiert. Es gibt einen kritischen Wert. Wenn das Kind diesen kritischen Wert nicht erreicht, dann ist das natürlich nur ein Puzzleteil in der, also es ist nicht die alleinige Diagnostik, aber das kann dann hilfreich sein, um zu sehen, dass das Kind vielleicht in der Logopädie noch genauer untersucht werden sollte. Mhm. Weil in der Logopädie kann man natürlich auch nochmal Sprachverständnis sich angucken. Man kann schauen, was für Wörter kommen vor. Also es geht ja nicht nur um die reine Zahl der Wörter, sondern auch um die richtige Wortartenzusammensetzung.
Ja, ja.
Und das können natürlich pädagogische Fachkräfte nicht leisten, sich da jetzt jedes Wort im Detail anzuschauen. Aber einen Zettel zu nehmen und zu gucken, vielleicht auch mit den Eltern gemeinsam, was für ein Wort spricht das Kind schon? Und dann, okay, Mama. Und es sagt vielleicht auch noch Ball. Und es sagt auch noch da und rein und so weiter. Dann hat man schon so eine Wortliste. Und wenn man dann sieht, okay, über die 20 kommen wir nicht raus, dann ist das natürlich schon was man weiter sich anschauen sollte. Mhm. Vielleicht da auch nochmal, was alles zählt als Wort, weil manchmal haben wir so die Vorstellung, das Kind muss, wenn es dann spricht, das bitte auch perfekt sprechen und das muss überhaupt nicht sein. Also es ist durchaus normal, dass mit 2 Jahren die Wörter, phonologisch sehr, sehr stark vereinfacht sind. Also wenn jetzt das Kind statt Ball einfach nur Ba oder so sagt, dann ist das absolut in Ordnung. Mhm. Und manchmal ist es sogar noch weiter entfernt. Also mein älterer Sohn, der hat zu Ball immer Ab gesagt. Mhm. Ich habe das erst gar nicht, verstanden, dass er damit Ball meint. Und aber immer weiter im Spielen und wenn er drauf gezeigt hat, Ab, hab ich gemerkt, ach so, er meint damit den Ball. Mhm. Und er hat es aber immer für einen Ball konsequent verwendet, nicht durchs Nachsprechen. Und ich habe irgendwann auch gecheckt, was er damit meint. Und somit wäre das auch ein Wort, was ich in die Wortliste reinschreiben könnte.
Ja.
Genauso wie Lautmalereien. Also wenn das Kind brumm, brumm, brumm oder sowas zum Auto sagt, dann ist auch brumm, brumm, brumm ein Wort in diesem Fall. Also Lautmalereien sind total wertvoll, werden ja auch manchmal eingestuft so, der soll es schon richtig sagen, damit ich ihm das Auto gebe. Wenn der jetzt nur brumm, brumm, brumm sagt, dann gebe ich es vielleicht nicht. Dann tue ich so, als hätte ich es nicht verstanden. Mhm. Ja, also zum Glück immer weniger, aber es gibt schon auch noch so Gedanken, die manchmal vielleicht so hinten irgendwo schlummern und unbewusst die Handlung dann steuern. Und deswegen Lautmalereien, unvollständige oder noch nicht korrekt ausgesprochene Wörter zählen und auch Gesten. Also auch wieder mein älterer Sohn, der hatte zum Beispiel ganz gerne, ich weiß nicht, ob ihr seht, diese Geste, nochmal, nochmal. Und das ist natürlich eine Geste, die passt immer und überall, nochmal essen, nochmal malen, nochmal schaukeln. Das heißt, bei dieser Wortliste würde es wirklich Sinn machen, 2 Spalten zu nehmen. In die erste Spalte, wie äußert das Kind das Wort tatsächlich? Also was für eine Geste oder Gebärde macht das? Welche Lautmalerei nutzt das? Oder wie wird es eben ausgesprochen? Und in die zweite Spalte dann, und was bedeutet das? Und dann kann man einfach zählen und gucken, wo kommen wir denn da raus? Und wenn man dann denkt, oh, ist das anstrengend, ich komme gar nicht hinterher mitzuschreiben, ja, dann ist das Kind wahrscheinlich auch kein Late-Talker. bei den Late-Talkern ist nämlich, bis da ein neues Wort kommt, das doch relativ zäh. Also da streichen manchmal Wochen, bis ein neues Wort kommt.
Okay.
Und genau.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt überlege, ich bin im U3-Bereich tätig und ich habe ein Kind, also bis vor, wie lange reden wir jetzt, vor einer halben Stunde, war Late Talker für mich jemand, der wirklich erst spät anfängt mit Sprechen. Und also es kann ja auch sein, dass ich mich total sicher in meinen 20 Worten als Kind bewege und, ne, und nicht viel spreche, sondern das, worauf ich eigentlich achten müsste, wäre eben dieses diese Verknüpfung von einem Symbol oder von einem Ding, einer Tätigkeit und eben einem Wort, einer Geste, einem Laut. Also zu schauen, machen die Kinder, kriegen sie das schon hin? Habe ich das richtig verstanden? Also dieses, ich verknüpfe ja ein Wort, ein Laut, eine Geste mit etwas und dann zählt es eben auch schon als Talken, als Sprechen.
Ja, genau. Also da muss man nochmal unterscheiden. Die ersten Worte sind oftmals so, dass der, ich sage jetzt Gegenstand, aber es kann natürlich auch die Mama sein oder so, dass die, dass das wirklich auch sichtbar ist und in diesem Kontext verfügbar und man etwas benennt, was man wirklich sieht. Mhm. Und dann entwickelt sich die Sprache aber weiter, dass ich mich auch über etwas unterhalten kann, was jetzt nicht hier in dieser Situation gerade verfügbar ist. Und dafür brauche ich diese Symbolfähigkeit. Ja, okay. Mhm. Und wenn du sagst, naja, in den 20 Wörtern bewegt sich das Kind total sicher, diese 50 Wörter sind nicht wahllos gelegt, sondern man sieht schon, dass die 50 Wörter was machen. Also das ist wie so eine kritische Menge an Wörtern. Und wenn diese kritische Menge erreicht ist, verändert sich auch der Lernmechanismus. Also die Kinder fangen an, nicht mehr Wort für Wort zu lernen, sondern sie merken auch, ah, da gibt's auch Regelhaftigkeiten da drin. Oder es gibt Wörter, die haben semantische Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel hier Tasse und Glas, das ist semantisch ähnlich. Also Semantik, die Bedeutung. Und deswegen fängt das an, dass mit den 50 Wörtern die Kinder plötzlich viel, viel schneller lernen. Also man spricht da auch vom Wortschatzspurt, manche sagen auch Wortschatzexplosion, weil es manchmal bei manchen Kindern wirklich so wirkt, dass so und dann ist wie so eine Rakete hochgeht. Also wenn man bei der normalen Sprachentwicklung davor Wörter, ungefähr 2 bis 4 neue Wörter pro Woche gelernt hat, dann ist ab dieser 50-Wort-Schwelle bis zu 10 Wörter am Tag, die da neu dazukommen. Mhm. Und es muss nicht bei jedem Kind so ganz spurtig sein. Also es gibt auch Kinder, da ist alles normal entwickelt, ohne dass man diesen Spurt so extrem sieht. Aber es verändert sich eben vom sehr langsamen Wortlernen zu einem schnelleren Wortlernen. Und die 50 Wörter sind deswegen auch nochmal so relevant, weil man dann anfängt, die Kombinationen zu machen. Also ungefähr das 44. Wort hat man in Studien rausgefunden, wo dann die Kinder beginnen, wenn sie so viele Wörter haben, dann kleben sie die Wörter aneinander. Mhm. Und gerade dieses Kombinieren von den Wörtern ist die direkte Grundlage dafür, dass die Kinder in die Grammatik einsteigen. Und deswegen ist das so wichtig. Also neuere Studien zeigen, dass vor allem dieses Kombinieren von den Wörtern fast noch wichtiger ist als die 50 Wörter. Mhm. Wobei es letztendlich die 50 Wörter sind die Basis fürs Kombinieren. Also von daher hängt natürlich alles miteinander zusammen.
Ja. Und wenn ich jetzt eben bemerke, okay, vielleicht kommt das Kind wirklich nicht auf diese 20 Worte, was mache ich denn dann als Fachkraft, wenn ich das vielleicht bemerke, dass da, also was, wenn da dieser Verdacht besteht, was mache ich denn dann?
Genau, nochmal kurz auf die 50 Worte, nur das, was richtig haben.
Also
50. Ja, genau, 50, immer 50. ja, also eigentlich 3 Sachen. Das erste ist, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen und mit den Eltern dann nochmal gemeinsam drauf zu schauen. Jetzt nicht so, dass man sagt, also ihr Kind ist ein Late Talker und muss auf jeden Fall zur Therapie, ja, weil dann kommt eher direkt Widerstand von den Eltern, sondern Fragen zu stellen, wie sehen Sie das denn? Deswegen macht es auch Sinn, diese Wortliste oder diesen Elternfragebogen gemeinsam auszufüllen, um dann auch durch das Ausfüllen eben sichtbar zu machen, dass da eben doch noch Schwierigkeiten da sind. Und das ist ja auch ein sehr ressourcenorientierter Blick, weil man guckt nicht, was kann das Kind nicht, sondern man schaut, ah, okay, es kann hier schon die Geste machen für nochmal. Ah, super, das können wir mit in die Liste eintragen. Also mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, um da an einem Strang zu ziehen. Dann würde ich immer empfehlen, dass das logopädisch abgeklärt wird. Also wenn das Kind jetzt 2 ist, kann man vielleicht noch sagen, okay, wir warten noch mal ein kleines bisschen ab. Ja, es ist 2,3. Aber aller spätestens, wenn das Kind 2,5 ist, dann sehen wir auch aus Studien, dass wenn Kinder mit 2,5 immer noch Late-Talker-Symptome haben, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie es noch bis 3 von alleine aufholen, eigentlich verschwindend gering ist. Deswegen aller spätestens mit 2,5 reagieren, besser schon früher. Und dann eine logopädische Diagnostik empfehlen. Also keine logopädische Therapie, das kann eine pädagogische Fachkraft ja noch nicht entscheiden, weil sie keine logopädische Diagnostik gemacht hat. Deswegen eine logopädische Diagnostik. Und um das machen zu können, brauchen die Eltern immer ein Rezept vom Kinderarzt. Mhm. Und da gibt's manchmal den Stolperstein, dass nicht alle Kinderärzte da so aufgeschlossen gegenüber sind. Mhm. Manchmal auch aus Gründen, dass man sich vorstellt, okay, Logopädie ist, man sitzt mit einem Arbeitsblatt am Tisch und das kann doch ein zweijähriges Kind nicht. Aber dass natürlich Logopädie ganz anders aussieht mit einem zweijährigen Kind, dass wir da viel mit Freispiel machen, mit Input geben. Also es ist für Kinder, die kriegen gar nicht wahr, dass das jetzt irgendwie eine Therapie ist, sondern das ist total coole Spielezeit, wo sich eine erwachsene Person eine Dreiviertelstunde lang nur mit mir beschäftigt und ganz nah an mir dran ist, an dem, was ich gerade mache. Also eigentlich ist das für jedes Kind eine optimale Chance, aber natürlich wollen wir nur die Kinder therapieren, die sie auch brauchen. Genau, aber um jetzt die Kinderärzte da mit ins Boot zu holen, das ist ja auch oft so die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Ist gerade so ein standardisierter Elternfragebogen super. Da gibt es zum Beispiel den SBE2KT, den es kostenlos zum Runterladen geht. Der ist auch relativ kurz, überschaubar in der Durchführung, in der Auswertung. Also das ist durchaus was pädagogische Fachkräfte selber auch machen können. Und das zusammen mit der Wortliste und vielleicht auch noch einem kleinen Beobachtungsschreiben den Eltern mitzugeben zum Kinderarzt. Dann stehen die Eltern da nicht so ganz blank da und können nur sagen, also wir glauben, wir haben so das Gefühl, dass da was ist, sondern okay, wir haben hier wirklich schwarz auf weiß, dass der kritische Wert nicht erreicht wird. Wir bitten um ein Diagnostikrezept. Und wichtig da vielleicht auch nochmal gezielt Diagnostikrezept zu erfragen, dass der Arzt auch weiß, es wird jetzt nicht gleich ein Zehnerrezept ausgestellt, sondern nur ein Diagnostikrezept über zum Beispiel 3 Stunden. Und dann bekommt er von der Logopädin oder dem Logopäden einen Bericht, wo drin steht, wir haben das und das und das noch überprüft. Das sind unsere Ergebnisse und unsere Empfehlung ist. Und dann kann die Empfehlung sein, wir empfehlen Logopädie, wir empfehlen noch 3 Monate zu warten, wir sehen überhaupt keine Auffälligkeiten, das Kind braucht gar nichts. Und dann hat man es aber abgeklärt. Ja? Und also Punkt 1, mit den Eltern sprechen. Punkt 2, logopädische Diagnostik empfehlen. Punkt 3, das eigene Kommunikations- und Interaktionsangebot oder Verhalten nochmal anzugehen und zu gucken, wie kann ich denn das Kind unterstützen? Ja, also unabhängig, weil Therapie ist total wichtig, aber das ist ja 1 bis 2 Mal die Woche oder so. Und die Kinder sind den ganzen Tag bei der Kita und dann bei den Eltern. Deswegen ist es ganz wichtig, da auch nochmal anzusetzen.
Ja, dann setzen wir doch da gleich direkt mal.
Habe ich schon mir fast gedacht, dass die Frage jetzt kommt, ja.
Also was kann ich denn machen? Da gibt es ja bestimmt viele Möglichkeiten. Ich meine, Kita ist ja quasi der optimale Ort, ne, eigentlich, um da gezielt eine Unterstützung auch zu bieten. Natürlich hat man immer mehrere Kinder und so weiter, aber trotzdem habe ich ja die Chance, da so Impulse zu geben. Was habe ich da für Möglichkeiten?
Ja, also du hast gerade schon gesagt, da gibt es ja bestimmt ganz viel. Ja, es gibt ganz viel und vieles ist auch was, wo man denkt, ach ja, klar, das habe ich doch irgendwie schon total oft gehört. Aber wenn man dann wirklich mal tiefer reingeht, ist die Frage, mache ich es denn wirklich so intensiv? Wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, was man nicht machen soll, also zu viel oder zu wenig mit den Kindern sprechen. Das Wichtigste ist eigentlich, die gemeinsame Aufmerksamkeit hinzukriegen. Also, dass sowohl das Kind als auch ich uns zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit auf das Glas gerichtet ist. Und wenn ich dann ganz fokussiert benenne und sage, oh, Glas, guck mal, da ist Wasser drin, Glas, dann wird Glas viel mehr wahrgenommen, als wenn jetzt das Kind das Feuerwehrauto viel interessanter findet, dann kann ich noch so viel über dieses Glas erzählen, es kommt nichts an. Und diesen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, den stellen wir her, indem wir der Aufmerksamkeit des Kindes folgen. Also eigentlich hat das Kind die Führung und wir nehmen uns nochmal ein bisschen zurück und schauen, was findet das Kind denn eigentlich gerade interessant? Wo guckt es hin? Was hat es in der Hand? Wo zeigt es drauf? Und da ganz nah an dem Kind dran zu sein und das dann sprachlich zu begleiten, wieder nicht, indem man total viel bringt, sondern fokussiertes Benennen, häufige Wiederholung von dem, was man benennt, es stärker betonen, um dem Kind zu erleichtern, diese einzelnen Wörter wieder rauszufiltern, das Mundbild dabei zu zeigen, vielleicht noch andere Sinneskanäle zusätzlich anzubieten, also jetzt gleichzeitig, wir haben vorhin die Gesten schon mal gehabt, also wenn ich das Wort anbiete, gleichzeitig die Geste anbiete, gleichzeitig noch eine Lautmalerei, dann hat das Kind ganz viele semantische, also die Bedeutung von etwas wird noch viel klarer, wenn ich sage, trinken, willst du was trinken? So, und dann hilft das, vielleicht kann das Kind später auch noch nicht trinken, aber es kann vielleicht schon die Geste. Und dann haben wir ein ganz wichtiges Ziel, nämlich die Kommunikation zu steigern, auch schon erreicht. Also es geht ja nicht nur um Sprache als Selbstzweck, sondern wir wollen, dass die Kommunikationsfähigkeit des Kindes größer wird und es sich eben mitteilen kann. Und genau, also das wäre schon mal das Wichtigste, der Aufmerksamkeit des Kindes folgen, Sprachangebot anpassen.
Und viele haben ja dann so Sorge, wenn man dann jetzt noch so eine Geste oder so dazu macht und dann dass dann irgendwie das Kind sich darauf wieder ausruht oder sowas, ne? Also das ist natürlich dann so ein sehr defizitärer Blick, aber das gibt's ja hin und wieder. Also das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das eher sehr unterstützend, wenn ich noch eine Geste mache und noch ein, ne?
Genau. Also man kann sich's vorstellen wie eine Brücke zum Wort. Ja? Also einfach weil mir das ein Wort besteht immer aus zwei Komponenten. Das ist einmal die Wortform, also dass ich wirklich weiß, trinken besteht aus zwei Silben, welche Laute kommen da drin vor, wie ist es betont, das ist die Wortform. Und die zweite Komponente ist die Wortbedeutung, die Semantik. Und die Semantik, die kann ja durch die Gesten und durch die Lautmalereien, die kann dadurch total gut wahrgenommen werden, weil hier sehe ich schon die Bedeutung oder ich höre die Bedeutung und damit habe ich den einen Part von dem Wort schon erlernt. Deswegen, wenn ein Kind die Geste oder die Lautmalerei schon macht, dann werden das auch die Wörter sein, die es später früher tatsächlich aussprechen kann. Ja. Also deswegen, nein, es ist auf keinen Fall so, dass das Kind sich auf der Geste ausruhen würde, weil es auch immer den Weg der einfachsten Kommunikation geht. Mhm. Und einfacher ist es, wenn ich es nachher sprechen kann, ja, weil dann kann mir auch jemand trinken aus dem anderen Zimmer bringen, ohne dass er mich gerade sieht, dass ich die Geste mache. So. Ja. Also deswegen, die Sorge braucht niemand zu haben, sondern Gesten immer unterstützen und Gesten des Kindes auch immer aufgreifen. Also wenn ein Kind schon von sich aus eine Geste macht, also, und sei es nur dieses, ja, also nach oben zeigt, dann, wird das ja oft als was Negatives dann vielleicht auch wahrgenommen. Ja, sag mir doch, was du willst. Wenn du sagst, du willst das Buch, dann hole ich es dir auch. Sag mal Buch. So, das ist natürlich eine extreme Drucksituation und sprechhemmend, kommunikationshemmend. Und eigentlich ist es optimal. Das Kind zeigt mir der Geste, wo es was es haben möchte. Es kommuniziert mit mir, nimmt vielleicht sogar mit mir Blickkontakt auf, um mich um Hilfe zu bitten. Und die Aufmerksamkeit ist voll auf diesem Buch. Das heißt, ich kann in dem Moment das fokussierte Benennen bringen und kann sagen, das Buch. Ah, du willst das Buch. Okay, guck mal, hier ist das Buch. Dann haben wir 3-4 Mal Buch schon genannt. Und die Laytalker brauchen eben, also jeder braucht Wiederholung, um zu lernen. Aber die Laytalker brauchen die Wiederholung noch besonders stark. Also,
genau. Ja. Und das wäre ja dann, ist das dann auch schon dieses korrektive Feedback? Also quasi Obwohl, das ist ja kein Wort da, es ist ja nur eine Geste, aber das ist ja quasi sehr natürlich, ne? So, das Kind zeigt und du sagst, ach, du willst das Buch. Also quasi ist ja mehr oder weniger auch wie so eine Korrektur, die aber irgendwie sich sehr natürlich anfühlt und nicht so beschämend. Jetzt sag mal Buch, ne? Also so verstehe ich das.
Total, genau. Also deswegen korrektives Feedback muss man immer, weil da dieses Wort Korrektur drin steckt, denkt man manchmal mehr in Richtung, ich muss es korrigieren. Aber es geht darum, das, was das Kind bringt, aufzugreifen. Und das, was das Kind bringt, das kann etwas verbal Gesprochenes sein, das kann eine Geste sein, das kann eine Lautmalerei sein. Mhm. Und eigentlich nehme ich das auch nochmal auf. Also das Kind macht da, wow, wow, da, wow, wow. Dann nehme ich das auch. Oh. Ah, wow, wow, ah, ein Hund, wow, wow, ein Hund. Also ich nehme ruhig das auch nochmal und erweitere das vielleicht und frage dann vielleicht noch, wo geht der Hund hin? Komisch. Wo geht der Hund hin? Also, und bleib nicht nur dabei, das nochmal zu nehmen, sondern führe damit eigentlich auch einen Dialog. Weil das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, dass man mit Kindern, die noch wenig Sprache zur Verfügung haben, man mehr reinkommt, ihnen etwas zu erzählen. Weil die können ja noch nicht antworten. So. Ja, und dann verliert man den Dialog in dem Moment. Und aber auch ein Kind, das jetzt nur Gesten hat, kann ja in den Dialog treten. Und ich kann Fragen stellen und das Kind kann dann irgendwo drauf zeigen oder eine Geste machen. Und deswegen, das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, dass man in den Dialog geht mit den Kindern.
Ja, dass es sich auch wirksam anfühlt, ne, für das Kind. Total. Ah ja, da hört jemand zu und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich anregend. Und was ich gerade auch festgestellt habe, ist, dass du auch sehr viel Mimik, also sehr viel Ausdruck genutzt hast, so in deinem, in dem, wie du das gesagt hast und so markiert hast. Also ist das, hat das auch eine Bedeutung für, um Late Talker zu unterstützen?
Ja, total. Also die Prosodie, also die Betonung, die Intonation ist das Erste, was die Kinder aus der Sprache rausfiltern können. Also können sie schon im Mutterleib, ganz spannend, da können die auch schon unterscheiden zwischen verschiedenen Sprachen. Also reagieren anders, ob das jetzt Französisch oder Deutsch ist. Also wirklich spannendes Thema, die Prosodie. Und deswegen, wenn die Kinder mit der Sprache noch Schwierigkeiten haben, bevor sie die Wörter rausfiltern können, können sie die Prosodie rausfiltern. Und deswegen machen wir uns natürlich die Prosodie zunutze, indem wir stärker betonen, soll natürlich trotzdem noch natürlich sein, ja. Aber wir kennen das alle von diesem, manche sagen Ammensprache, manche, also dieses, ja, du bist ja einer, ja, sowas, ja, also so, und denkt ja manchmal, naja, okay, aber eigentlich ist es ganz natürlich, also mein dreijähriger Sohn macht das mit meinem 8 Monate alten Baby, der macht das auch schon. Das heißt, das ist irgendwie in uns drin, dass wir stärker betonen, wenn wir mit den Kindern sprechen, die noch nicht so viel Wörter zur Verfügung haben. Und deswegen sind auch sowas wie Reime, Gedichte, Fingerspiele natürlich auch eine gute Sache, die man in der Kita machen kann, weil da ja immer die Prosodie sehr stark dabei ist. Ich habe gerade gestern 10 kleine Zappelfinger mit meinem Kleinen gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, 10 kleine Zappelfinger sind auf einmal, sind weg oder so. Und dann 10 kleine Zappelfinger sind jetzt wieder da. Das heißt, es war eine kurze Pause vor dem Wort da. Das hat das Wort da noch mehr hervorgehoben. Ich habe die Mimik gehabt, ich habe die Intonation gehabt, gleichzeitig noch die Gestik. Also eigentlich ganz viele Sinneskanäle, die gleichzeitig angesprochen worden sind. Und deswegen, ich glaube, im pädagogischen Alltag machen die Erzieherinnen schon ganz viel, was da in die richtige Richtung geht. Und wenn man sich's aber mal bewusst macht, wie wirksam das ist und dass das so hilfreich ist, dann kann man es noch verstärkter einsetzen.
Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich erlebe in vielen Einrichtungen eben aufgrund von haben gerade keine Zeit, sind schlecht besetzt, dass gerade solche Sachen, das wird dann vielleicht mal vom Essen gemeinsam am Tisch gemacht, so Fingerspiele oder es gibt einen Tischspruch oder sowas, aber dass das häufig so ein bisschen runterfällt, momentan zumindest. Und das heißt, also das ist nochmal so ein Plädoyer, macht das wirklich Fingerspiele, Reimspiele, singt mit den Kindern gemeinsam, auch wenn sie noch nicht mitsingen, gerade im U3-Bereich, ja. um das eben zu stärken. Ja, okay. Mhm.
Total. Und du hast jetzt auch noch was Wichtiges gesagt, nämlich dieses, naja, wir haben ja nicht so viel Zeit, das ist ja das große Thema in den Kitas. Und da auch nochmal einen Blick dafür zu bekommen, wo Sprech- und Sprachinseln eigentlich sind. Weil gerade die 1-zu-1-Situation ist natürlich besonders hilfreich, wenn ich so nah an einem Kind dran sein möchte, dann ist das mit einem Kind einfacher, als wären da irgendwie 15 Kinder. Aber es gibt diese Sprachinseln und gerade bei den kleineren Wickelsituationen, beim Anziehen helfen, also alle diese kleinen Sachen, die so nebenher laufen, das muss ja nicht immer eine halbe Stunde sein, dass ich sage, okay, und jetzt nehme ich mir Zeit und ich mache mit dem Kind was, sondern etwas, was ich sowieso schon tue. Und dann sind das vielleicht 5 Minuten und das ist so eine sprachförderliche Situation in dem Moment. Und sich das bewusst zu machen, dann geht man diese Routineaufgaben eigentlich auch nochmal mit einem anderen Blick an.
Ja, ja, total. Und gibt's, also ich kann mir vorstellen, dass eben so Buchbetrachtungen auch hilfreich sind. Ja. Ne, also das eingangs haben wir ja schon gehört, dass du auch das dialogische Lesen total magst oder das wertvoll findest.
Ja. Ja.
Kannst du dazu noch was sagen?
Ja.
Oder gibt es auch bestimmte Bücher, die dann irgendwie hilfreich sind?
Ja, genau. Also bei Büchern, da ist auch manchmal so der Gedanke da, man denkt, naja, Bücher für die Kleinen, wenn die noch so wenig Sprache haben, wie soll denn das gehen? Der Text, den ich da vorlese, das verstehen die doch alles noch gar nicht. Und da ist eigentlich schon der erste Knackpunkt. Also, dass man sich vom Vorlesen löst, von diesem, ich bin die erwachsene Person, ich lese vor, die Rolle der Kinder oder des Kindes ist möglichst ruhig zuzuhören. Da geht ja das dialogische Lesen einen komplett anderen Weg. Also man geht in den Dialog, man regt die Kinder zum Erzählen an, indem man Fragen stellt, indem man Impulse gibt. Und das ist dann auch manchmal die Frage, dass man sagt, ja, aber die Kinder erzählen ja von sich aus noch nicht so viel. Geht das denn dann mit den Kleinen überhaupt? Und für die ist es auch besonders hilfreich, wenn ihr euch vorstellt, wir haben ein Buch, dann haben wir diesen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus total einfach hergestellt, weil wir gucken da gemeinsam drauf, das Kind zeigt irgendwo mit seinem Finger drauf und ist die optimale Situation, damit ich das fokussiert benennen kann. Oder das Kind sagt dann schon da, tsch, tsch, tsch. Und dann sage ich, ah, ja, die Feuerwehr, die löscht. Tsch, tsch, tsch. So, also von daher sind Bücher auch für die Late-Talker oder besonders für die Late-Talker gut geeignet. Und wichtig ist auch hier wieder das Kind führen lassen. Also das Kind darf das Buch auswählen. Ich habe vielleicht eine Vorauswahl, damit das Kind jetzt nicht ein Buch auswählt, was nur aus Text besteht oder so. Aber das Kind nimmt das Buch. Das Kind darf entscheiden, welche Seite es interessant findet. Also vielleicht ist diese Feuerwehr gerade großes Thema und dann ist die aber auf der vorletzten Seite, dann sind die Seiten davor mit Bauernhof und sind für das Kind gerade überhaupt nicht interessant. Ja, manchmal halten wir uns so fest, dass wir denken, nein, das aber jetzt so kommt erst noch was hier dran. Das heißt, bei der Bilderbuchbetrachtung geht es auch nicht prinzipiell darum, dass wir diese Geschichte komplett vollständig durchkriegen, ja, sondern dass wir das Buch als Mittel zum Zweck, nämlich zum gemeinsamen Erzählen und zum Dialog nutzen. Und weil du gerade gefragt hast, was für Bücher sind da geeignet? Bücher, die wenig Text haben, sind besonders gut, vielleicht sogar gar keinen Text, weil dann sind wir Erwachsene nicht in der Versuchung, in diese Vorleserolle zu schlüpfen. Sobald da was dran steht, denken wir, wir müssen das lesen. Also Bücher mit wenig Text, das sind natürlich Wimmelbücher da. Es gibt mittlerweile auch viele andere textfreie Bilderbücher, die total super sind, also auch fernab von Wimmelbüchern. Und dann sind Bücher mit so interaktiven Elementen natürlich auch super. Also ihr kennt das alles, Klappen, Gucklochbücher, man kann was rausschieben, vielleicht so Fell, was man fühlen kann, womit dann auch nochmal weich ganz mit den Sinnen auch wahrgenommen werden kann, was das bedeutet. Und somit kann das Kind, auch wenn es sprachlich vielleicht noch nicht so viel interagieren kann mit dem Buch, trotzdem eine sehr aktive Rolle haben. Weil es dann eben zum Beispiel den Traktor hin und her schiebt und wir können dann gleichzeitig das begleiten und sagen, brumm, 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 der Traktor fährt her, brumm, 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 brumm. Und das Wichtigste ist, dass die Kinder eben Freude am Buch anschauen haben und nicht so dieses Gefühl, oh, ja, ich soll nur da hocken und ich check sowieso nichts und ja, dann das ist auch so das, was manchmal dann so gesagt wird, ja, aber das Kind hat gar kein Interesse an Büchern, das stört nur oder geht wieder weg. Ja, wahrscheinlich, weil es in eine passive Rolle in dem Moment auch gedrückt wurde und ihm nicht der Raum gelassen wurde, wirklich aktiv diese Bilderbuchbetrachtung mitzugestalten.
Und Bilderbücher sind ja ein Teil von Raumgestaltung auch. Also es bestimmt gibt's auch in der Raumgestaltung so Elemente, die Sprache und Dialog anregen können, oder? Hast du da noch ein paar Tipps, was so in der Raumgestaltung wichtig ist?
Ja, wenn wir bei den Büchern bleiben und wir gerade schon gesagt haben, es ist gut, wenn die Kinder selber auswählen, was für ein Buch sie interessant finden, ist natürlich gut. Wir haben die Bücher auch so präsentiert, dass die Kinder wirklich auch selbstständig die nehmen und sehen können. Also zum Beispiel, dass das Buchcover vorne zu sehen ist, dass es in einer erreichbaren Höhe für die Kinder ist, sodass sie wirklich selbstständig hingehen können. Und dann ist Freispiel, also Bücher super, um mit Laytalkern zu interagieren, aber Freispielsituationen sind auch total wertvoll. Also Bauklötze, die Küche, Schneideobst und so weiter. Also alles, wo man auch in so ein Rollenspiel reingehen könnte, Kaufladen und so. Und dann bietet das ganz viel Interaktionsraum. Also man fragt vielleicht, bist du ein Apfel? Und dann kann gleichzeitig hier den Apfel. Und dann macht das Kind vielleicht, und dann sind wir schon im Dialog. Und dann, guck mal, hier ist ein Apfel. Noch ein Apfel? Dann haben wir die Wiederholung wieder mit drin. Also alles, was das Freispiel fördert, ist eigentlich total wertvoll.
Und hat irgendwie die Interaktion der Late Talker mit den Kindern in der Gruppe irgendwie eine Auswirkung? Also negativ oder positiv oder sowas?
Ja. Das ist auch ganz spannend. Oder was heißt spannend? Eigentlich ist es auch ein bisschen traurig, weil es oft so ist, dass die Late Talker nicht so sehr beliebte Spielpartner sind von anderen Kindern. Ja, man kann sich's auch vorstellen, also gerade mein älterer Sohn, der ist gerade voll in seiner Rollenspielphase und dann kommt, okay, ich bin der Polizist und du bist der Dieb und dann gehst du da rein und ja, und dann hat er ein ganzes Skript im Kopf, was da jetzt eigentlich an der Geschichte alles passiert. Und wenn man sich jetzt ein Late-Talker-Kind vorstellt, das noch keine 50 Wörter hat und vielleicht sogar noch im Sprachverständnis, also Sprachverständnis kann betroffen sein, muss nicht, aber da vielleicht auch noch Schwierigkeiten hätte, ist es ja total befordert und deswegen nicht so ein beliebter Spielpartner. Und das zieht sich durch. Also wenn wir an die weitere Entwicklung von den Late-Talkern denken, haben wir ja schon gesagt, es kann eine Sprachentwicklungsstörung sich rausentwickeln. Es kann sich aber auch dann eine persistierende Sprachentwicklungsstörung rausentwickeln, also die bis ins Grundschulalter, ins Jugendalter bestehen bleibt. Und das hat natürlich Folgen auf schulisches, auf das Schulische, aber auch auf das Soziale, auf das Emotionale. Und gerade beim Sozialen sieht man, dass die Kinder häufiger von Mobbing zum Beispiel betroffen sind. Also von daher ist es da besonders wichtig, die Late-Talker mitzunehmen und vielleicht zu überlegen, okay, wie können wir Peer-Situationen auch gestalten, wo die Late-Talker gut interagieren können, vielleicht auch in einer Situation, wo man nicht so viel auf diese Sprache dann angewiesen ist, sondern wo man eher im Tun ist. Vielleicht matscht man irgendwas oder beim Backen, da hat man den Teig und klar, das kann man alles toll sprachlich begleiten, aber das Late-Talker-Kind kann trotzdem viel mitmachen und tun, weil man eben auch gesehen hat, dass gerade so Pärchen oder Gruppen von nicht homogener Sprachentwicklung, also ein Kind, das sprachlich schon weiter ist und ein Kind, das jetzt sprachlich noch nicht so weit ist, dass die sich wirklich gut auch bereichern können. Also, dass das sprachlich noch nicht so weite Kind sehr davon profitiert, von dem, was das sprachlich weiterentwickelte Kind spricht, ist natürlich auch ein sehr motivierender Gesprächspartner. So. ein anderes Kind, ja. Und gleichzeitig aber auch das andere Kind, das jetzt sprachlich schon weiter ist, sich in da, ja, auch in der Rolle fühlt, ich kann da was und ich kann jemandem was zeigen. Also bei meinem, ich habe natürlich immer die Mutterrolle irgendwie noch mit im Blick. Und das fand ich ganz, ganz, oder finde es ganz spannend, die beste Freundin jetzt in der Kita bei meinem Sohn. Ist mir schon aufgefallen, da ist er sprachlich deutlich weiter, ja. Und dafür ist sie viel unerschrockener. Also die Freundschaft kam eigentlich auch zustande, weil sie einfach auf ihn zugegangen ist und ihn an der Hand genommen und mitgezogen und so weiter. Und da profitieren die beiden auf unterschiedlichen Ebenen. Also sie profitiert von ihm auf der sprachlichen Ebene und er profitiert eher auf dieser sozialen Ebene und ich traue mich was und ich gehe offen auf andere zu und ja, von daher ist das durchaus sinnvoll, das zu fördern, dass die Kinder da auch mit unterschiedlichem Niveau der Sprache zu tun haben.
Und Mehrsprachigkeit kommt mir jetzt gerade noch so als Thema. Gibt es da eine Verbindung also zwischen Kindern, die Mehrsprachigkeit haben und dann auch vielleicht Late-Talkern? Also sind die eher Late-Talker oder gibt es da keine Verbindung?
Nein. Also es wird ja oft, habe ich vorhin bei den Ursachen schon gesagt, dass es oftmals so, das Kind ist Late-Talker, weil es ist ja auch mehrsprachig. Und das ist eine Gefahr, wenn man das so sieht, weil das teilweise verhindert, dass ein Late-Talker, der mehrsprachig ist, als Late-Talker erkannt wird. Weil man dann vielleicht denkt, okay, das ist ja nur aufgrund der Mehrsprachigkeit und dann können wir ja erst recht abwarten und dann kriegt das Kind keine Unterstützung. Also es gibt genauso viele mehrsprachige Late-Talker, wie es einsprachige Late-Talker gibt. Genauso wie nachher auch die Sprachentwicklungsstörung da gleich verteilt ist. Ja. Ungefähr 15% übrigens. Wir haben, glaube ich, noch nicht über Zahlen gesprochen. Also ungefähr 15% aller Kinder sind Late-Talker, egal ob sie ein- oder mehrsprachig sind. Und man sieht bei den mehrsprachigen Kindern, dass die manchmal vielleicht die ersten Wörter ein bisschen später haben, ja, aber die holen bis zum zweiten Geburtstag dann eigentlich auf. Und wir müssen natürlich, wenn wir uns die Sprache der Kinder angucken, dann auch alle Sprachen mit reinzählen. Also natürlich, wenn wir uns jetzt, also sagen wir mal, ein Kind ist Arabisch und Deutsch, machen wir mal so, Arabisch und Deutsch aufgewachsen und wir gucken uns jetzt nur das Deutsche an und das Kind ist aber erst seit 3 Monaten im Kindergarten, in der Kita und dann ist klar, dass es jetzt nur im Deutschen noch nicht so viele Wörter zur Verfügung hat. Das heißt, wir nehmen die Wörter aus der Erstsprache und die Wörter aus der darauf aufbauenden Sprache und gucken, kommt denn das Kind insgesamt auf über 50 Wörter. Und gerade bei dem Elternfragebogen, dem SB2KT, den ich euch vorhin erwähnt habe, ich weiß nicht, ob man sowas sogar verlinken kann unter dem Video oder
in
so.
In den Shownotes, ja.
Genau, können wir ja machen. Da gibt es in verschiedenen Sprachen diesen Elternfragebogen und da sind auch 2 Spalten jeweils. Das heißt, da ist ein Wort, zum Beispiel Auto, und dann wird das auf Arabisch und auf Deutsch. Und dann können die Eltern ankreuzen. Manche Wörter kann das Kind vielleicht nur auf Arabisch, manche kann es vielleicht nur auf Deutsch, manche kann es in beiden Sprachen. Die darf ich natürlich nicht doppelt zählen dann, weil es ist ein und dasselbe Konzept. Wenn jetzt das Kind zum Beispiel Mama auf Deutsch und Anne auf Türkisch kann, dann ist es ja trotzdem ein Konzept.
Ja, ja.
Und nicht doppelt gezählt, genau.
Ja, ja.
Okay. Ja.
Ich habe oft so, also ich bin oft so in dem Modus, naja, wenn jetzt eben so die Sprache so später kommt, dann ist es halt, also dann warten wir einfach ab, es wird schon sich entwickeln, ne? Also wir, so auch das Vertrauen, ne? Ich habe das Vertrauen da rein, dass das da noch kommt und so. Ich habe jetzt aber verstanden, dass du das schwierig findest. Also dass du da schon siehst, dass man da frühzeitig hingucken sollte, weil es dann doch Auswirkungen haben kann, ne? Wenn man die Kinder nicht gezielt fördert, oder? Also was können da so langfristige Auswirkungen sein, die, wenn man da jetzt nicht hinguckt eben?
Ja, genau, das, was wir vorhin eigentlich auch schon hatten. Also, dass sich eben bei 2 Dritteln, das funktioniert es eben nicht, dass das Kind das von alleine aufholt, ja? Und wir sehen auch, dass wenn die Kinder therapeutische Unterstützung kriegen, dass sich dadurch, also man lässt man kann jetzt auch nicht das Late Talker sein und alles dann wegzaubern. Ja, also so funktioniert Therapie ja nicht. Aber man sieht in Studien, wo man die Late Talker dann wirklich frühzeitig schon unterstützt und weiter begleitet, dass das einen Unterschied macht in der weiteren Sprachentwicklung. Mhm. Das heißt, wir können das Vorhandensein und die Stärke der Sprachentwicklungsstörung schon mal abmildern, ja, und den Kindern da einen besseren Start geben und die ganzen Auswirkungen, die sich ja durchziehen können bis ins Erwachsenenalter, also sogar, dass Berufe gewählt werden, die mit weniger Einkommen zusammenhängen, dass häufiger, dass dann auch Alleinstehendere, also ich will jetzt hier keine Panik machen oder so, ja, das sind alles nur, wo man gesehen hat in der Rückschau, okay, das waren Late Talker, wie entwickeln die sich weiter? Und da gibt es eben Studien, die zeigen, dass es da im sozialen, emotionalen und beruflichen Bereich wirklich langfristige Folgen gibt. Und deswegen finde ich dieses, wir warten ab und bei meiner Cousine, da kam das dann auch und jetzt redet sie wie ein Wasserfall und so. Das sind eben Einzelfälle und es kann gut sein, dass diese Cousine genau zu dem einen Drittel gehört hat, dass es von alleine schafft. Ja? Und ich finde, das ist einfach das falsche Denken, dass wir probieren, irgendwann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, das irgendwie wieder rauszuholen, wird das Kind auch mit einer sehr... das Kind hat dann negative Kommunikationserfahrungen gesammelt in diesem Zusammenhang. Mhm. Therapie ist ja nichts, was jetzt das Kind irgendwie stigmatisieren soll oder so, sondern was ihm Unterstützung geben soll. Und das, was die pädagogische Fachkraft macht, ist ja auch noch nicht zu entscheiden, ob das Kind jetzt Therapie bekommt. Das heißt, es ist eigentlich nur die erste Hürde, einmal zur Logopädin zu gehen und sich es genauer anschauen zu lassen. Und wenn die dann genauer drauf schaut und sieht, das sieht eigentlich gut aus in der Entwicklung, dann ist ja total gut. Dann kann man es auch wieder das Kind springen lassen und sagen, hey, wir warten mal wirklich nochmal ab und gucken dann später nochmal drauf.
Und hättest du Tipps, wenn ich jetzt als Fachkraft so das Gefühl habe, das wäre vielleicht ganz gut, da mal so eine Diagnostik zu machen? Und ich habe aber Eltern, die tendenziell erstmal so, ist alles gut und brauchen wir nicht. Und eben vielleicht auch aus diesem Charme, den du auch schon vorhin ja erwähnt hast, ne, habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht. Hast du da Tipps, was sind so Überzeugungspunkte, womit man die Eltern vielleicht, also nicht, dass wir gleich Panik machen, aber womit kann ich sie vielleicht überzeugen, dass es doch gut ist, da nochmal zumindest in die Diagnostik zu gehen?
Ja. Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was ganz viele pädagogische Fachkräfte immer in die Fortbildungen bringen, weil sie da oft das Gefühl haben, sie empfehlen was und das wird von den Eltern dann nicht angenommen oder es sind dann sogar zwei Fronten, die so aufeinander treffen und das wollen wir natürlich verhindern. Also am besten wäre es, wenn wir nicht so, du hast gesagt, wie überzeugen wir sie, wenn wir vielleicht von diesem Überzeugen weggehen, mehr zum wir wollen ja sowieso die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft und da gemeinsam drauf zu schauen. Und was immer ganz hilfreich ist, überhaupt das Thema präsent zu machen, also vielleicht auch mal bei Elternabenden oder so das Thema einfach mal mit ins Gespräch zu bringen, ohne dass ein Kind jetzt speziell rausgepickt wird, sondern dass man überhaupt informiert über dieses Thema auf eine relativ niederschwellige Art und Weise. Und dann mit den Eltern nicht vorgefertigte Überlegungen schon ins Elterngespräch mitbringt und sagt, also so und so sieht's aus, das haben wir gesehen, deswegen sollten Sie das und das machen, sondern dass man erstmal Fragen stellt. Wie ist es zu Hause? Was redet das Kind? Dass man wirklich dieses Wortliste erstellen und Elternfragebogen ausfüllen gemeinsam macht, dass man gemeinsam auf die Suche geht und man guckt ja, was kann das Kind alles schon? Das heißt, wir haben hier wirklich einen ressourcenorientierten Blick und vielleicht merken dann die Eltern, stimmt, das kann mein Kind auch und man kann als Fachkraft nochmal betonen, wie toll das ist, dass das Kind mit den Gesten schon so viel kommuniziert und dass wir diese Gesten sogar auch noch mit reinnehmen in unsere Wortliste. Und trotzdem ist dieser kritische Wert ja was wir nachher schwarz auf weiß haben. Mhm. Und dann ist es letztendlich nichts mehr, wo die Eltern sagen, die Erzieherin XY, die sagt, mein Kind ist ein Late Talker, sondern, okay, wir haben es uns gemeinsam angeschaut. Ja, wir gehen damit jetzt mal zum Kinderarzt und schauen dann weiter. Also weniger vom Überzeugen, mehr gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, was das Kind schon alles kann. Das wäre so meine Empfehlung. Mhm.
Okay, Rahel, vielen Dank. Also ich bin beeindruckt so von deiner Energie und deiner Freude, die du. Also man merkt, dass dir das Thema sehr, sehr am Herzen liegt und du da auch viel Wissen hast. Wir sind eigentlich schon am Ende. Möchtest du, das geht immer schnell, möchtest du den Zuhörenden am Ende, ja, Fachkräften, Eltern irgendwie noch was mitgeben auf den Weg, was, ja, irgendwas Unterstützendes oder was du gerne noch mitgeben möchtest?
Ja, immer schwierig, da eine Sache so rauszupicken. Ich glaube, ich sag zwei Sachen, ja. Mhm. Das eine hatten wir jetzt schon mehrfach, aber ich würde es gerne trotzdem am Schluss noch einmal sagen, nämlich blindes Abwarten ist für die Laytalker nicht hilfreich. Also lieber einmal mehr zur Diagnostik gehen, zu einer logopädischen Diagnostik und dann eine professionelle Meinung dazu zu haben und nicht nur Meinung, sondern eben professionelles Ergebnis über Tests, um dann entscheiden zu können, ob das Kind Unterstützung braucht oder nicht. Einfach weil Prävention besser ist als Nachsorge. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre zu sagen, okay, das, was wir schon an Kommunikation und Interaktion machen können, liegt natürlich schon in uns drin. Ja. Und es ist nur manchmal bei den Laytalkern nicht mehr so abrufbar, weil wir auf das reagieren, was bei dem Kind eben an sprachlichen Schwierigkeiten vorhanden ist. Und sich da nochmal drauf zu besinnen, dass wir das aber eigentlich ja schon können und das nur noch verstärkt machen, gerade in so Sprachinseln. Also diese Sprachinseln vielleicht nochmal als wichtiger Fokus, sowohl für die Eltern, da ist ja auch im stressigen Alltag, kann man auch nicht die ganze Zeit Sprachförderung, aber es gibt immer wieder diese Zeitpunkte, wo man mit dem Kind in einer 1-zu-1-Situation ganz intensiv zusammen ist und die sowohl als Eltern als auch als pädagogische Fachkraft zu nutzen. Genau. Und Freude dabei zu haben, mit den Kindern da im Dialog zu sein. Das wäre mein Schlusswort. So.
Das ist das Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielleicht bis bald.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pädiko-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pädiko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pädiko-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.